DW Menschen und Märkte.
Umweltministerin Hendricks zum Rapport bei der EU wegen schlechter Luft und Autozulieferer Bosch erzielt Rekordumsatz. Das und mehr jetzt. Am Mikrofon begrüßt Sie dazu Klaus Ulrich. Die Debatte um umstrittene Abgastests an Affen und Menschen hat bei Volkswagen zu einer ersten personellen Konsequenz geführt. Der Generalbevollmächtigte Thomas Steg wurde beurlaubt, wie die Volkswagen AG heute in Wolfsburg mitteilte. Unabhängig vom Skandal um die Tests hat die EU-Kommission Deutschland und anderen Mitgliedstaaten mit hoher Luftverschmutzung eine letzte Frist bis Ende nächster Woche gesetzt, um wirksame Maßnahmen zu ergreifen. Sonst drohe eine Klage Brüssels vor dem Europäischen Gerichtshof. Das sagte der zuständige EU-Umweltkommissar heute nach einem Treffen mit Bundesumweltministerin Barbara Hendricks und ihren Amtskollegen aus 8 weiteren Ländern. Kai Küstner berichtet.
Ein bisschen Symbolik kann ja nicht schaden. Im Elektroauto fuhr die Bundesumweltministerin bei der EU-Kommission vor. Vielleicht ein winziger Baustein der Hendricks-Strategie, die Verantwortlichen in der Brüsseler Behörde milde zu stimmen und sichtbar unter Beweis zu stellen, dass man sich ja durchaus Mühe gebe, aus der schmutzigen Luft in deutschen Städten endlich saubere zu machen.
Wir sind ja auf dem Weg, lasst uns noch Zeit, um das mal vereinfacht zu sagen.
So lautete die Kernbotschaft der Bundesumweltministerin an die Adresse der EU-Kommission. Einen Last-Minute-Plan, mit dem sich schnell Abhilfe schaffen ließe, zog Hendricks in Brüssel nicht aus ihrem Reisegepäck. Sie versuchte, eine juristische Klage gegen Deutschland vor allem dadurch abzuwenden, dass sie auf jüngste Erfolge beim Kampf gegen gefährliche Stickoxide verwies.
Während 2016 noch 90 Städte über dem Grenzwert lagen, waren es 2017 noch 70 Städte, also immerhin in einem Jahr 20 Städte weniger.
Allerdings sieht es derzeit nicht danach aus, als würde sich die EU-Kommission erweichen lassen und von einer Klage absehen. Brüssel versucht bereits seit geraumer Zeit, Deutschland und andere EU-Staaten dazu zu bringen, die von ihnen selbst und bereits vor 20 Jahren vereinbarten Grenzwerte doch bitte endlich einzuhalten.
There were some positive suggestions.
Es gab positive Vorschläge, doch auf den ersten Blick muss ich sagen, dass die nicht grundlegend genug waren, um das Gesamtbild zu verändern, erklärte der zuständige Umweltkommissar Kameno Vela, der den insgesamt 9 vorgeladenen Luftreinheitssündern noch bis Montag Zeit gibt, ihre Vorschläge nachzubessern. Doch auch SPD-Politikerin Hendricks musste eingestehen, dass es wohl kaum gelingen könne, die 20 schmutzigsten deutschen Städte in den nächsten 2 Jahren dazu zu bringen, die erlaubten Grenzwerte einzuhalten, trotz des im November verabschiedeten Saubere-Luft-Sofort-Programms.
Keinesfalls werden sie innerhalb von 3 Jahren sozusagen eine ganze Busflotte durch Elektrobusse ersetzen können. Das geht gar nicht. Erstens gibt es die Elektrobusse noch gar nicht am Markt. Ja, die gibt es noch gar nicht. Und zweitens geht es natürlich auch unter ökonomischen Gesichtspunkten nicht, dass man mehrere hundert Busse in einer Stadt auf einmal aussondert, von denen einige nur wenige Jahre alt sind oder so. Sie wissen, um welche Kosten es auch geht.
Sollte Deutschland aber wirklich verklagt und schließlich verurteilt werden, könnte es teuer werden. Die EU-Richter könnten die Bundesrepublik zu täglichen Strafzahlungen verdonnern. Die Abgastests der deutschen Autoindustrie an Affen und sogar Menschen seien bei dem Treffen mit der EU-Kommission nicht besprochen worden, erklärte Umweltministerin Hendricks auf Nachfrage, verurteilte diese aber als verantwortungslos und unethisch.
Es könnte eigentlich niemand, der Automobilindustrie bewusst schaden will, so viel Schaden anrichten, wie die es selber machen.
Gestern war bekannt geworden, dass deutsche Autobauer wie VW, Daimler und BMW an Affen in den USA und an Menschen in der Bundesrepublik durchgeführte Abgastests mitfinanziert hatten.
Kai Küstner berichtete. Inzwischen will keiner mehr etwas mit ihm zu tun haben, mit dem Lobbyverein EUGT, der die berüchtigte Studie angestoßen hatte, bei der Affen Dieselabgasen ausgesetzt wurden. Dabei haben die Autokonzerne Volkswagen, Mercedes und BMW sowie der Zulieferer Bosch jahrelang die dubiose Forschungsvereinigung finanziert und die tat, wie ihr geheißen, und lieferte fleißig Studien, die den Vorstandsetagen der Autobauer gefielen. Peter Hornung.
Um heute noch Spuren der EUGT zu finden, muss man schon in den hinteren Ecken des Internets suchen. Die frühere Internetseite wurde im vergangenen Sommer abgeschaltet. Nur in einem Archiv ist sie noch zu finden unter anderem mit einem Tätigkeitsbericht für die Jahre 2012 bis 2015.
Es ist schwieriger, eine vorgefasste Meinung zu zertrümmern, als ein Atom,
wird Albert Einstein zitiert zu Beginn des Berichts. Es geht darin um die vermeintliche Erfolgsbilanz der Forschungsvereinigung. Diese wurde 2007 gegründet, im Vorstand unter anderem Manager von VW, Mercedes und BMW. Im Forschungsbeirat jemand wie Helmut Greim von der TU München, der in den vergangenen Jahren als industriefreundlicher Wissenschaftler bekannt geworden sei, sagt der grüne Umweltexperte und Bundestagsabgeordnete Oliver Krischer.
Immer dann, wenn es um umweltgefährdende Stoffe geht, tritt Herr Professor Greim als Sachverständiger auf und relativiert die Gefährlichkeit.
Zu Beginn von EUGT stand ein Täuschungsversuch, wie Recherchen von NDR, WDR und Süddeutscher Zeitung ergaben. Das für die Eintragung ins Handelsregister zuständige Amtsgericht in Berlin-Charlottenburg verweigerte die gewünschte Eintragung als Institut. Das sei nur für universitäre oder vom Staat geförderte Einrichtungen zulässig, ansonsten sei es eine Täuschung. So nannte man sich dann eben Forschungsvereinigung. Diese Forschungsvereinigung nun prahlte mit ihren Erfolgen, unter anderem der berüchtigten Affenstudie, Auslöser des jetzigen Skandals. 6 Studien insgesamt wurden von der EUGT offenbar mitfinanziert, von 2013 bis 2015. Es ging dabei um die
Repräsentativität von Messstationen, Belastung mit Platinmetallen, Wirksamkeit von Umweltzonen bei Feinstaub
sowie
Wirksamkeit von Umweltzonen bei Stickoxiden.
Die Ergebnisse? Die Messstationen seien schlecht platziert und mäßen deshalb so hohe Werte. Menschen hätten durch Zahnersatz eine höhere Belastung mit Platinmetallen als durch den Autoverkehr. Und Umweltzonen seien weit weniger effektiv als behauptet. Gestern noch hieß es bei Volkswagen, eine weitere Studie, bei der 25 Probanden an der Uni Aachen Stickoxide eingeatmet hatten, stünde nicht im Zusammenhang mit der Dieseldebatte. Doch im Tätigkeitsbericht der EUGT steht sie in der Reihe der anderen Abgasstudien, mit dem der Lobbyverein sich schmückte und mit denen er versuchte, Politik zu machen. Inzwischen will keiner mehr etwas mit der EUGT zu tun haben. Reihenweise distanzieren sich nun die Konzerne von dem Lobbyverein, den sie jahrelang finanziert hatten.
Soweit Peter Hornung. Größtmögliche Transparenz rund um den Diesel fordert Volkmar Denner, der Chef des Automobilzulieferers Bosch, der ja auch zeitweise beim Lobbyverein EUGT mitgemischt hat. Transparenz sei der einzige Weg, das ruinierte Image des Dieselantriebs noch zu retten, so Denner anlässlich der Präsentation der Jahreszahlen seines Unternehmens. Einzelheiten von Geli Hensoldt.
Eigentlich hat Bosch-Chef Volkmar Denner gute Neuigkeiten. Sein Unternehmen machte letztes Jahr den höchsten Umsatz in der Unternehmensgeschichte. 78 Milliarden Euro waren es 2017, fast 7% mehr als 2016. Doch die Freude über das gute Ergebnis wurde getrübt vom aktuellen Skandal um Abgastests an Affen und Menschen. Konzernchef Volkmar Denner:
Bosch distanziert sich von derartigen Tier- und Menschenversuchen. Wir sind bereits 2013 aus dieser Vereinigung ausgetreten und haben an den Versuchen, über die jetzt berichtet wurde, keinen Beitrag, keinen Anteil daran.
Am Wochenende war bekannt geworden, dass die Europäische Forschungsvereinigung für Umwelt und Gesundheit im Transportsektor Abgase an Affen und Menschen getestet hat. VW, Daimler, BMW und auch Bosch hatten das Forschungsinstitut gemeinsam gegründet. Skandale wie dieser zerstörten das Vertrauen in den Diesel, sagte Denner. Er forderte mehr Transparenz, denn nur so könnten die verunsicherten Verbraucher wieder von der Dieseltechnologie überzeugt werden.
Wir haben in Versuchsfahrzeugen nachgewiesen, dass wir auf der Straße die gleichen Emissionswerte erreichen können wie auf dem Prüfstand. Die Technologie steht zur Verfügung und kann jetzt von den Fahrzeugherstellern eingeführt werden. Sowas dauert natürlich, bis das in den Fahrzeugen entsprechend entwickelt und appliziert ist, aber die Technologie als solche ist dafür geeignet.
Bosch will zwar weiterhin am Diesel festhalten, investiert aber gleichzeitig in die E-Mobilität und sieht sich da mittlerweile gut aufgestellt.
Ich kenne kein Unternehmen auf der Welt, das das Thema Elektromobilität in der Breite bearbeitet wie Bosch. Vom Fahrrad über PKWs bis hin zum LKW sind wir überall aktiv und treiben diesen Prozess der Elektrifizierung massiv voran.
Sorgen machen dem Konzernchef im Moment vor allem die von der IG Metall angekündigten 24-Stunden-Streiks, die morgen auch in Baden-Württemberg anlaufen sollen. Mit ihnen will die Gewerkschaft Druck machen in der aktuellen Tarifauseinandersetzung in der Metall- und Elektroindustrie.
Wir haben im Moment eine sehr gute Auslastung. Daher wäre natürlich Bosch von Streiks direkt betroffen. Wir stimmen unsere Aktionen natürlich eng mit unseren Kunden, insbesondere im Kraftfahrzeugbereich, ab. Aber ich hoffe nach wie vor, dass sich die Tarifparteien einigen werden.
Insgesamt blickt der Bosch-Chef optimistisch in die Zukunft. Zwar werde die Weltwirtschaft 2018 weniger stark wachsen als 2017, sagte Denner. Trotzdem aber will das Stuttgarter Unternehmen auch im aktuellen Geschäftsjahr beim Umsatz und beim Ertrag zulegen.
Geli Hensoldt war das. Die Spielwarenmesse in Nürnberg setzt in diesem Jahr verstärkt auf eine Verbindung von Tradition und Elektronik. Plüsch, Puppen und Brettspiele sind dabei genauso gefragt wie der wachsende Bereich elektronischer und technischer Spielwaren. Auf der Messe können die Spielwarenhändler unter rund 1 Million neuer und bewährter Produkte die passenden für ihre Kunden heraussuchen. Mehr als 2.900 Aussteller sind in Nürnberg mit von der Partie. Stefan Strasser.
Klassisch mit Smartphone-App oder gleich als Roboter. Das ist die Bandbreite der Spielwaren-Neuheiten, die ab heute in Nürnberg gezeigt werden. Ganz klassische Brettspiele bleiben weiterhin in Mode. So wetteifern die Kinder zum Beispiel bei Polar Smash um Fische im Iglu, indem sie geschickt Iglu-Bausteine verschieben. Schmidt-Spiele kombiniert bei Agentenjagd das Brettspiel mit einer Smartphone-App, mit der man Agenten dann um den ganzen Globus schicken kann. Auch Lernspiele bleiben weiter im Trend. Mit Peppermint und das Baumhausabenteuer führt Kosmos Mädchen an die Naturwissenschaften heran, erklärt Silke Ruhr von Kosmos.
Die Mädchen können eine Abenteuergeschichte lesen, entdecken da auch gemeinsam mit Peppermint, das ist die weibliche Protagonistin, dann ein gemeinsames Abenteuer. Und innerhalb dieser Geschichte tauchen dann ganz konkrete Probleme auf, Problemstellungen. Zum Beispiel, wie können sie den Picknickkorb zum Beispiel ins Baumhaus hochtransportieren? Und so merken sie dann, wie ein Flaschenzug funktioniert, zum Beispiel, indem sie den zusammen mit Peppermint dann bauen.
Die digitale Kombination des Lernspiels zeigt Ravensburger mit der Erweiterung des bekannten Tipptoy-Stiftes um eine Aufnahmefunktion. Einen Schritt weiter geht Oregon Scientific mit seinen Weltkugeln. Dank Smartphone-App werden Tiere, Sehenswürdigkeiten, Länderinformationen usw. so auf dem Globus lebendig. Ralf Krielaus von Oregon Scientific.
Wir gehen jetzt mit dem Smartphone zu einem Globus. Hier zum Beispiel das Einstiegsmodell, aufblasbar für 12,99 Euro UVP. Und scannen die Oberfläche, in diesem Fall ist es der afrikanische Kontinent. Und wir sehen jetzt hier schon einen Auszug der Tierwelt, die in Afrika lebt. Zum Beispiel, was nehmen wir mal, den Löwen. Dann parallel erscheint in Wort als auch in Schrift die Erklärung zu dem jeweiligen Tier, was ich hier sehe. Und dann habe ich ein ganz tolles Feature, ich kann ein Foto machen.
Auf dem Foto ist dann der Löwe zum Beispiel im heimischen Kinderzimmer zu sehen. Und auch die Karrierebahn bietet jetzt die Kombination mit dem Smartphone. Hier überträgt eine eingebaute Kamera die Live-Bilder aus dem Auto auf den Bildschirm, erklärt Karrierechef Andreas Stadelbauer.
Man hat ja die Möglichkeit, auf der einen Seite einmal das zu erleben, was es heißt, bei über 600 km/h Maßstabsgeschwindigkeit zu fahren. Zweitens diese interessanten Videos aufzunehmen, dann kleine Filme zu machen oder ganz einfach auch für eine Art Beifahrer das Ganze mitzuerleben, sich anzuschauen über sein Smartphone, über das Tablet.
An die Kunst des Programmierens will Wonder Workshop Kinder ab 11 Jahren heranführen. Mit einer Smartphone-App programmieren die Kinder einen kleinen kugelrunden Roboter, erklärt Simona Honerbach.
Mit Q können Kinder ab 11 Jahren programmieren lernen. Das heißt, wir haben eine App und mit dieser App kann ich die Befehle dem Roboter geben und Algorithmen bilden. Und dann übersetzt der Roboter das quasi in Bewegung in der Realität. Man kann alle Teile von Q programmieren, genau, und dann quasi direkt sehen, was man Digitales erschaffen hat. Genau, das Besondere an Q ist, wir wechseln von Blockprogrammierung zu JavaScript. Das heißt, wir können ganz eigene Programme schreiben und der Roboter setzt es um.
Weiterhin sehr beliebt sind Lizenzen. Vor allem die Kombination Film und Spielzeug funktioniert ja seit Jahren gut. Gleich ein ganzes Set von Stiften übers Federmäppchen bis hin zu Holzeisenbahn oder Tellern und Tassen begleiten den ersten Tabaluga-Kinofilm, der im Dezember in die Kinos kommt. Märklin bietet gleich mehrere Sets zum Kinofilm Jim Knopf und Lukas, der Ostern startet.
Stefan Strasser über die Spielwarenmesse in Nürnberg. Und das war es mal wieder für heute in unserem Podcast. Im Namen des ganzen Teams bedanke ich mich fürs Zuhören. Mein Name ist Klaus Ulrich. Tschüss und machen Sie's gut.
Das war ein Podcast der DW. Mehr Informationen im Internet unter www.dw.com/wirtschaft.